Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Ich habe heute mit meiner Kollegin Alina gesprochen und zwar hatten wir beide einen Film in der Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Senders geschaut. Der Film heißt Systemsprenger, ein deutscher Film, ich glaube von 2019, ein sehr bewegender, erfolgreicher Film, der auch für einen Oscar nominiert war. Da geht es um die kleine Benny, die große Probleme in ihrer Familie hat, auch durch Pflegefamilien gereicht wird, viel mit Aggression konfrontiert wird, sich selber sehr aggressiv verhält. Und warum haben wir da jetzt im Kurswechsel-Podcast daraus eine Episode gemacht? Weil wir ja als Organisationsentwickler ganz oft von Systemen sprechen, ganz oft von Systemtheorie sprechen. Und wir hatten einfach das Bedürfnis, mal abzugleichen, wie denn so unsere Erkenntnisse in Bezug auf Verhalten von Menschen in Systemen mit dem Fokus Systeme im Kontext Arbeit denn anzuwenden sind auf soziale Systeme in einem Kontext Familie, in einem Kontext Pflegeeinrichtung oder ähnliches, um herauszubekommen, okay, wo ist jetzt wirklich ein Individuum nicht in der Lage, sich halt so zu verhalten, wie das Umfeld sich das gerne wünscht? Und wo ist vielleicht ein System die Ursache für ein Verhalten, so wie wir das ja immer transportieren im Rahmen der Organisationsentwicklung? Und das haben wir uns einfach mal vorgenommen und mal aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Zusammenhänge geschaut. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin Alina, los geht's.
Moin Frank.
So, jetzt haben wir so ein einigermaßen exotisches Thema für uns vor der Nase oder vielleicht dann doch nicht. Titel ist ja Systemsprenger und wir haben ja beide diesen Film gesehen, der vor ein paar Jahren ja auch schon für Furore gesorgt hat mit Oscar-Nominierung und Deutscher Filmpreis rauf und runter mit dem Titel Systemsprenger. Und so beim Unterhalten darüber kam die Idee, Mensch, was sehen wir denn eigentlich für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, wenn wir jetzt in diesem psychologischen sozialpädagogischen Umfeld, das mit unserer Arbeit als Organisationsentwickler vergleichen. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist das für ein Film und warum hat der uns so fasziniert? Kannst du deine Erinnerung mal rauskramen?
Jo, genau. Der Hauptakteur oder die Hauptakteurin ist die 9-jährige Benny, die, ich sag mal so, einen absoluten Spießrutenlauf zwischen Pflegefamilien, Psychiatrien, Heimen und so weiter durchlebt. Also kommt aus relativ schwierigen sozialen Verhältnissen auch und findet irgendwie keine Heimat, so kann man das vielleicht sagen. Und bis zum Ende hin ist es so, dass der Ausgang des Films auch so ein bisschen ungewiss ist. Bedeutet, Benny kommt nicht so richtig an. Ihr Verhalten ist sehr stark von Aggression auch geprägt und sie fällt durch jegliches Raster der Hilfssysteme, durch die sie sich so bewegt. Magst du ergänzen?
Also ich hatte auch teilweise beim Gucken wirklich Gänsehaut, ne? Also diese sehr junge Schauspielerin war überragend in dieser Rolle. Ja. Also ich kann auch wirklich nur jedem oder jeder empfehlen, sich diesen Film, also zu dem Zeitpunkt vor ein paar Wochen war der auf jeden Fall in der, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie öffentlich-rechtlich Mediathek, also da irgendwie zu finden, mega. Und das, was mich da getriggert hat, weswegen ich dann gesagt habe, wollen wir dann nicht mal eine Podcast-Episode draus machen, ist, wir reden ja auch immer von Systemen und sozialen Systemen und Was bedeutet denn eigentlich diese Beobachtung von diesem Kind, ne, was halt sehr aggressiv da aufgetreten ist, was so weder in den ja, in den Einrichtungen, noch in der Familie irgendwie so den Halt gefunden hat, um, naja, ein angepasstes Verhalten vielleicht an den Tag zu legen, wie sich das alle vielleicht gewünscht hätten oder so. Ne? Besser kann ich es gerade nicht formulieren. Aber wenn wir mal vorne anfangen, ne, dann würde ich als erstes mal die Frage stellen, wenn wir da immer von Systemen oder Sozialsystemen sprechen, welche Definition würden wir da an den Tag legen und würde sich das aus deiner Perspektive in diesen beiden Kontexten, Pädagogik, soziales System und Organisation, soziales System, würde sich das decken oder macht das irgendeinen Unterschied für dich?
Ja, vielleicht nehmen wir uns mal so diesen Systembegriff, also übergeordnet vielleicht auch ein soziales System. Was wir da erstmal feststellen können, ist, Systeme erzeugen sich erstmal selber. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber man kann sich vorstellen, wenn wir von sozialen Systemen sprechen, dann bestehen sie ja aus Kommunikation. Das heißt, Menschen begegnen sich und wir gucken nicht auf die einzelnen Menschen, sondern auf die Kommunikation, die sich zwischen ihnen ergibt. Und das Interessante ist, wenn wir mit unserer theoretischen Brille drauf gucken, dass Systeme, soziale Systeme, eine Eigenlogik haben. Das heißt, sie grenzen sich auch irgendwie nach außen ab. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt hier mit dir in diesem Kontext den Podcast aufnehme, als wenn wir sozusagen komplett mit Kurswechsel zusammensprechen. Das heißt, es ist ein Unterschied. Müssen wir vielleicht gar nicht näher drauf eingehen, aber so dieses, eine Abgrenzung nach außen findet sozusagen statt. Und der spannende Punkt, den diese Systeme so mit sich führen, ist, ich sagte eben, sie haben eine gewisse Eigenlogik und dass sie aus Kommunikation bestehen. Das heißt, ich kann sie gar nicht gezielt beeinflussen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon mitten im Thema, weil so dieses Wort des Films Systemsprenger ja so ein bisschen anmutet, dass die Benny quasi das Problem für die sozialen Systeme darstellt, ne? Und wenn ich jetzt mit meiner systemtheoretischen Brille drauf gucke, würde ich sagen, das wäre total vermessen, der Benny da so viel Macht zuzusprechen, dass sie diese kompletten Systeme aushebelt, weil das ist ein bisschen übertrieben, weil das System guckt quasi selber, wie es gewisse Reize verarbeitet. Also insofern würde ich sagen, sollten wir da tatsächlich nochmal reinzoomen, um deine Frage dann auch vernünftig beantworten zu können. Genau.
Ja, ich würde noch diesen Gedanken der sozialen Rolle gerne noch sozusagen dazu tun, weil wir sagen ja immer mit unserer systemtheoretischen Sicht, dass eben nicht der ganze Mensch in einem System, und da ist es egal, ob es eine Familie ist, ob es der Freundeskreis ist, eine Abteilung oder eine gesamte Firma oder ähnliches, dass ich niemals als ganzer Mensch Teil dieses Systems sein kann, sondern immer nur im Rahmen dieser Rolle bestimmte Erwartungen, die an mich gestellt werden, erfülle und somit mein Verhalten immer in Abhängigkeit von dem jeweiligen Sozialsystem oder dem jeweiligen Kontext sehr stark beeinflusst wird. Und wenn ich dann als Mensch in so einem Kontext, Familie oder Firma, beobachtet werde mit meinem Verhalten, ne, dann ist das eben nicht der ganze Mensch Frank, der da gerade agiert, sondern das ist diese Rolle, die ich da in Abhängigkeit der Erwartungen halt spiele. Und so habe ich mir die Benny dann auch immer vorgestellt, in den verschiedenen Kontexten, in den Einrichtungen, in denen sie war, in Pflegefamilien, in der eigenen leiblichen Familie und so weiter. Und habe mir dann immer vorgestellt, okay, für Benny ergibt dieses Verhalten ja Sinn, weil sie glaubt, das sind die Erwartungen, die an mich gestellt sind, implizit oder explizit. Und sie versucht, die halt irgendwie zu erfüllen. Habe ich das theoretisch einigermaßen präzise ausgedrückt, Alina?
Ja, also da hast du eine mega schöne Brücke gebaut, ne? Und ich finde, das kann man auch nochmal hervorheben. An jeder sozialen Rolle hängen Erwartungsstrukturen, wie du halt eben gesagt hast. Und jedes soziale System baut quasi auch ein, das ist jetzt theoretisch unsauber, aber ein Netz aus Erwartungsstrukturen auf und in denen verhält sich jeder. So, das einmal dazu. Und du hattest ja eingangs danach gefragt, können wir das eigentlich, ist ja schon so ein bisschen auch eine Besonderheit, dass wir jetzt im Kurswechsel-Podcast über dieses psychologisch-pädagogische Thema sprechen, können wir das irgendwie auf Organisationen übertragen? Und ich würde sagen, ja, in Teilen schon. Weil wenn wir als Kurswechsler in Organisationen unterwegs sind, dann geht es ja meistens darum, Veränderungen anzustoßen. Wir sagen dazu im Fachsprech immer, Organisationen sinnvoll zu irritieren. Und da treffen wir eigentlich auch immer auf Menschen, die eine soziale Rolle bekleiden, die erstmal dagegen sind.
Jetzt werfen sich ja Kolleginnen und Kollegen in Organisationen nicht schreiend auf den Boden, weil sie eine Schokolade nicht bekommen, wie so ein Kind vielleicht, ne, das nicht anders ausdrücken kann. Genau, ja. Ne, sondern da gibt's halt andere Beobachtungen. Ich glaube, jede Hörerin weiß, wenn wir von Widerständen in Veränderungsprozessen sprechen, was für Beobachtungen das sind. Ne, das sind dann offene Diskurse, wenn jemand sagt, nee, so können wir das nicht machen, weil wir haben es schon immer anders gemacht oder ich stelle mir das ganz anders vor oder auch schweigende Menschen, denen wir dann ansehen oder auch nicht mal ansehen, dass sie, eine ganz andere Vorstellung halt irgendwie haben. Aber letztendlich können wir das ganz gut vergleichen mit dieser Beobachtung dieser fiktiven Figur Benny in ihrem Verhalten in diesem pädagogischen sozialen System, so nenne ich das mal.
Ja, vielleicht können wir das ja sonst auch noch mal nehmen, wenn wir so von Widerständen reden. Ne? Also die es uns teilweise auch sehr schwer machen, was wir dann erstmal so beobachten und wo wir auch dann als Berater immer wieder gechallenged werden. Oder mir geht das jedenfalls so, ne? Weil ich laufe durch Organisationen und das Erste, was ich sehe, das sind erstmal Menschen. Und ja, mit unseren unterschiedlichen Brillen, der Systemtheorie oder auch der Psychologie und nachher auch der BWL, finde ich, ist man schon immer sehr schnell erstmal beim Menschen zu sagen, oh, warum verhält er sich denn so? Warum, ne? Tritt er irgendwie so kräftig dagegen oder versucht irgendwie auf der Hinterbühne das Vorhaben zum Fallen zu bringen. Aber ich finde, das ist immer wieder eine Challenge und auch gleichsam eine Entlastung, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, es ist nicht der Mensch oder es liegt nicht in seiner Persönlichkeit, dass er jetzt irgendwie böse oder schlecht ist oder wie auch immer, sondern der verhält sich erstmal vernünftig.
Naja, und beim Gucken dieses Films habe ich halt parallel, das hatte ich dir ja auch berichtet, dann so ein bisschen gegoogelt, was steckt denn da halt irgendwie dahinter, Wikipedia, Blogartikel und so weiter. Und war ganz erstaunt, dass dann die Pädagogik, /Psychologie, da auch offensichtlich gerade in einem gewissen Wandel ist. Ich kann es jetzt gar nicht präziser formulieren, so ein bisschen weg davon, okay, beobachtet wird ein blödes Verhalten, Mensch kaputt, Mensch muss geheilt werden, hin zu dem Gedanken, okay, wahrscheinlich ist Benny da gar nicht schuld oder kaputt und muss irgendwie durch Therapie oder Ähnliches geheilt werden, sondern diese verschiedenen Systeme, sozialen Systeme, mit denen Benny da konfrontiert wird, sind als, ich habe diesen Begriff Helfersysteme da aufgeschnappt, sind als Helfersysteme sowohl methodisch als auch strukturell überfordert, die notwendigen Bedingungen herzustellen, damit Benny da ein anderes Verhalten vielleicht an den Tag legen kann. Und schon sind wir ja in unserer System, in unserer Organisationsdiskussion mittendrin, dass wir in unserer Arbeit ja auch sagen, Achtung, Vorsicht mit eurem Menschenbild, wenn ihr sagt, hier mit meinen Leuten geht so ein Wandel nicht und wir haben die falschen Leute, um anders zusammenzuarbeiten und so weiter, wo wir dann ja nach Schuldigen irgendwie suchen oder den Menschen das nicht zutrauen. Aber wir dann ja sagen, Moment mal, ihr müsst ja in dem jeweiligen Kontext die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen gestalten, damit die Menschen sich selber intrinsisch motivieren können, damit die Wertschöpfung funktioniert und so weiter. Und ja, irgendwie dieselbe Soße oder sehe ich irgendwas da gerade nicht?
Nee, also genau das ist es, ne? Halt drauf zu gucken, zu sagen, welche strukturellen Rahmenbedingungen sind es. Und wir haben ja wirklich auch häufig in unserem Podcast schon den Edward Deimings zitiert, der ja so eine Faustregel aufgestellt hat, ne? Das sichtbare Verhalten resultiert oder ist zurückzuführen auf 94% Kontext und 6% Persönlichkeit. Und natürlich, das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht ausklammern, gibt es immer Merkmale in der Persönlichkeit, wo wir vielleicht schon im pathologischen Bereich sind. Also ich sag mal, antisoziale Tendenzen oder auch Krankheiten wie Schizophrenie oder wie auch immer. Aber das ist in Organisationen so selten anzutreffen, dass wenn ich irgendwie ein Verhalten mitbekomme, was, ne, wir haben jetzt hier gesagt, widerständig ist oder erstmal in Anführungszeichen abnorm uns vorkommen, dass wir uns da wirklich stark hinterfragen dürfen, welche strukturellen Rahmenbedingungen haben das eigentlich provoziert. Was nicht ausschließt, nochmal, ich betone das nochmal, dass auch gewisse psychische Erkrankungen vorkommen können, aber das fällt meistens noch anders auf. Dann haben wir das auch in anderen Kontexten, also zum Beispiel im Familiensystem oder im System, im Sportverein oder. Also das zieht sich dann quasi durch und tritt nicht nur im Arbeitskontext auf.
Genau, exakt. Und wenn wir mit unserer systemtheoretischen Brille jetzt so auf derartige Systeme gucken und wir davon überzeugt sind, dass Systeme eben nicht gesteuert werden können, sondern dass Systeme grundsätzlich selbst organisiert sind, ne, und sich selber die Struktur geben, die vielleicht notwendig sind, und ich dann feststelle, okay, wenn denn diese Rahmenbedingungen in einem System nicht ausreichen, damit, was weiß ich, eine Kollegin und ein Kollege die notwendige Sicherheit hat in diesem Veränderungsprozess oder andere Beobachtungen, wo wir dann sagen, okay, da ist jemand im Widerstand. So. Dann stellt sich mir dann als nächstes die Frage, okay, wie können wir denn so ein System irritieren oder so ein System dabei zu unterstützen, das vielleicht anders mit diesem Verhalten, mit diesen Widerständen umgegangen werden kann, damit die Interaktion zwischen den Menschen, die Kommunikation zwischen den Menschen dann dazu führt, dass, naja, es geht ja oftmals dann um die Wertschöpfung, ne? Also dass das, was dieses System leisten soll, auch wirklich so funktioniert, ne? Wie sich die Beteiligten das vorstellen. Wie irritieren wir, Alina?
Ja, du hast ja eben schon ganz schön gesagt, also Systeme lassen sich nicht steuern. Und mit steuern meinen wir dann natürlich etwas, ja, ich sag mal, top-down reinzugeben oder kausal reinzugeben mit, wenn wir das tun, dann kommt nachher etwas Bestimmtes raus. Also von dieser Logik haben wir uns total verabschiedet, sondern sind eher bei dem Gedanken, deswegen nennen wir das auch Irritation, in kleineren Schritten so ein bisschen der Eigenlogik der Organisation auf die Schliche zu kommen. Und das machen wir zum Beispiel mit Experimenten. Und manchmal, du hattest es eben auch schon angesprochen mit dem Wertschöpfungsbezug, das ist natürlich der absolute Fokus, dass wir gucken, welches konkrete Problem muss hier eigentlich gelöst werden. Mit dem Fokus auf die Wertschöpfung, weil deswegen gibt es ja Organisationen, weil sie Wertschöpfung betreiben. Genau.
Naja, und wenn wir dann mal diesen anspruchsvollen Sprech der Systemtheorie mit den entscheidbaren Entscheidungsprämissen nochmal reinbringen und vielleicht auf die Schnelle so diese drei Facetten, diese drei Hebel, ne, die ich zur Verfügung habe, um vielleicht Irritationen auf den Weg zu bringen. Also ich denke dann immer als erstes über Kommunikationswege nach. Das ist halt ein Begriff, den Luhmann da ja geprägt hat. Das heißt, ich kann, wenn ich genau diese Beobachtung habe, ja in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, experimentell oder als Entscheidung, dass Menschen anders zusammenarbeiten, dass sich daraus eine veränderte Arbeitsstruktur, Kommunikationsstruktur ergibt. Oder ich kann quasi Hierarchieebenen beispielsweise verändern. Das stellt ja auch eine Kommunikationsstruktur oder Kommunikationswege dar. Ne? Und das sind dann die Dinge, wie ich ein System irritieren kann. So, mit der Überschrift Kommunikationswege. Jetzt gibt es ja noch zwei weitere Entscheidungsprämissen. Was magst du dir denn mal greifen?
Ja, ich greife mir sonst gerne mal die Programme. Also im Prinzip regel ich über die Programme, es gibt zwei Formen, ne? Einmal so die Konditionalprogramme, dieses Wenn-Dann. Und dann gibt es einmal die Zweckprogramme. Das finden wir häufig in klassischen Organisationen eher so in der Top-Management-Ebene, sagt man, glaube ich, wo es ganz viel um Strategie und sowas geht. Ne? Also ich gebe die Art und Weise, wie etwas getan werden soll, gar nicht vor, sondern ich lobe quasi einfach den Zweck aus und was sozusagen, und ja, wie der dann erreicht wird, das kann sich dann überlegt werden. Und natürlich ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man immer gucken muss, dass man nicht zu viel durchformalisiert sozusagen. Ne? Also natürlich braucht es in gewisser Weise Programme, weil sie auch, es hört sich jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber weil sie die Funktion haben, auch Schuld zuzuweisen. Ne? Also da geht es auch viel so um Rechenschaft und so weiter. Aber immer im richtigen Maß. Und was wir häufig in Organisationen erleben, ist, dass ja viele Organisationen so durchformalisiert sind mit Programmen, mit Regeln, mit Prozessen, weil das auch irgendwann mal total viel Sinn gemacht hat, weil die Umwelt eher komplizierter war, dass es gute Antworten darauf waren. Aber heute, wir haben das ja in diversen Podcasts auch schon auseinandergedröselt, unter anderem auch in dem Podcast Was ist eine Organisation, hat sich die Umwelt ja total verändert. Das heißt, wir haben da auf einmal ganz viel Dynamik. Und jetzt muss ich mich so ein bisschen wegbewegen von der Idee, dass ich alles formalisieren muss. Also ich brauche einen guten Grad. Und da kann man natürlich genauso ansetzen.
Naja, und meistens sind diese Programme, also Prozesse, Praktiken, Regeln und so weiter, die sind ja schon da. Und dann kommt die Dynamik, mit der Organisationen, also Systeme, konfrontiert werden. Und wie wir so häufig auch in unseren Vorträgen sagen, heißt Organisationsentwicklung ja nicht zwangsläufig irgendeinen neuen heißen Scheiß einzuführen, sondern auch einfach mal kritisch auf die Dinge, die schon da sind, zu gucken, ob denn diese genau. Praktiken, zum Beispiel Management-Praktiken, Umgang mit Kostenstellen, mit Dienstreiserichtlinien, mit Budgets und andere Formalien, von denen wir gerade gesprochen haben, ob die denn diesen Sinn, der ursprünglich mal da war, vielleicht für Klarheit in den Abläufen zu sorgen, für Kontrollmöglichkeiten zu ermöglichen, ne, die das Management ja ne, so im Zeitalter des Taylorismus halt gebraucht hat, um eine Organisation zu steuern, aber diesen Sinn heute vielleicht gar nicht mehr stiften. Ne? Also Dinge in Frage zu stellen, weiterzuentwickeln oder gar abzuschaffen, bedeutet ganz genauso Organisationsentwicklung. Ne, das vielleicht noch als Ergänzung. Und ich sag mal, die dritte Entscheidungsprämisse nach Luhmann, das Thema Personal, das stelle ich mir einfach immer so vor, naja, sind denn jetzt die richtigen Menschen gerade da zusammen, um dieses System oder dieses Wertschöpfungssystem zu bilden? Oder naja, macht es Sinn, jemanden dazuzunehmen oder jemanden rauszunehmen oder so? Also Personalentscheidungen zu treffen? Oder gibt es da noch Ergänzungen?
Ja, genau. Also Personal ist ja so ein bisschen die überraschungsreichste Entscheidungsprämisse, sagen wir. Ne? Weil in dem Moment, wenn ich jemanden einstelle, bekleidet der natürlich eine soziale Rolle. Aber der bringt auch immer seinen eigenen Stil mit rein. Also die Art und Weise, wie derjenige kommuniziert, wird von der Organisation sehr genau beobachtet. Das ist das eine Thema. Also es macht natürlich einen Unterschied, wen ich einstelle. Weil derjenige ja zukünftig in der Organisation auch gewisse Entscheidungen trifft. Also wir unterscheiden hier quasi einmal zwischen Entscheidungen über Personal, wen stelle ich ein, und also Personalentscheidungen, Entscheidungen, die das Personal trifft. Und da sind wir dann auch schon wieder ganz dicht bei der ersten Entscheidungsprämisse, Stichwort Kommunikationswege. Ich muss dem Personal und auch Programme letztendlich, ich muss dem Personal Möglichkeiten einräumen, vernünftig Entscheidungen zu treffen, nämlich möglichst dicht am Ort des konkreten Problems und nicht weit weg oben irgendwo im Management-Cockpit. Ne? Und dafür brauche ich natürlich die richtigen Leute. Also wir sehen schon, diese ganzen Entscheidungshebel, die hängen total unmittelbar zusammen. Und das ist auch der Grund, weshalb man nicht sagen kann, oh, ich steuere jetzt hier mal rein in die Organisation und wenn ich was reintue, kommt was ganz Bestimmtes raus, sondern die Organisation macht da ihr eigenes Ding raus. Und wir können es nur experimentieren, an welchem Hebel vielleicht nachher ein Ergebnis rauskommt, was gut für die Wertschöpfung ist und nachher auch gut für die Personen, die Mitglied der Organisation sind.
Jetzt ist ja die spannende Frage, was heißt denn das für den Systemsprenger? Also wenn ich in einem System, wir bleiben nochmal im Kontext Arbeit, wenn ich da jemanden habe, der sich auf den Boden schmeißt und rumschreit und so können wir das nicht machen oder so. Nein, ne? Also der ein beobachtetes Verhalten von Widerstand an den Tag legt. Können wir da Beispiele formulieren entlang der Entscheidungsprämissen, wie wir so ein System irritieren können?
Muss ich mal einen Moment drüber nachdenken, weil erstmal ist ja so diese Form des Widerstands, das hatten wir auch vorhin betont, ein vernünftiges Verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, wir können es ja vielleicht mal konkret an so einem Beispiel machen, da ist eine Person, die informell sehr viel Macht hat und die mauert komplett. Man bräuchte diese Person aber unbedingt, weil sie so viel Ansehen in der Organisation hat. Man möchte die Person eigentlich für das Thema Organisationsentwicklung und die Veränderungen, die da kommen, begeistern. Man merkt so, irgendwie ist da kein Durchdringen. Dann ist ja die Frage, warum verhält der sich eigentlich oder die sich eigentlich gerade vernünftig? Und dem erstmal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, da ist man natürlich dann sehr schnell auch wieder bei der Person an sich. Ne? Vielleicht magst du ergänzen. Das wäre erstmal meine erste Herangehensweise, um das Problem überhaupt noch ein bisschen besser auszuleuchten.
Naja, für mich zeigt das Verhalten von diesem Einzelnen dem System auf, dass im Grunde die Rahmenbedingungen noch nicht so ausreichend sind, ne, dass das System sozusagen ja den nächsten Schritt machen kann, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Ne, so. Und ich finde es da total wertvoll, dem halt einfach Raum zu geben. Ne? Also Kommunikationsangebote zu machen, also das System derart zu irritieren, dass halt neue Kommunikationswege, neue Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Systemmitglieder umgangssprachlich miteinander reden und voneinander lernen und somit vielleicht dann neuer Erkenntnisgewinn sich zeigt, die auch unserem Systemsprenger dann das Gefühl gibt, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dann lasst uns das mal probieren oder so. Ne? Also das ist das, was bei mir passiert, ne? wenn ich über Widerstände nachdenke, dass Kommunikation oftmals ein Schlüssel sein kann.
Ja, absolut. Und auch das Thema der Kommunikation über ein konkret gelöstes Problem. Also wir arbeiten ja auch super gerne mit Schutzräumen. Ne? Also meistens suchen wir ja, wenn wir Organisationen entwickeln, quasi ein freiwilliges Team, sage ich mal, oder ein freiwilliges Team kann man sagen, die quasi unter geschützten Rahmenbedingungen mal Dinge anders machen dürfen. Ne? Und wenn das nachher tatsächlich ein Problem löst, und mit Problem meinen wir ja immer extern, also vom Markt angelieferte echte Probleme, die man wirklich lösen muss und die man nicht einfach ablehnen kann sozusagen, dann ziehen wir ja häufig so diesen Schutzraum, diese Glasglocke von dem Team weg und demonstrieren der Organisation, hey, dieses Team hat gerade ein Problem gelöst. Und auf einmal wird das für die Organisation interessant. Heißt, sie kann das nicht mehr ignorieren. Und das sind meistens, also so ein bisschen salopp gesagt, unter diesem Claim Taten sprechen lassen, womit man Menschen oder Personen, die vorher aus Vorsicht vielleicht noch eher im Widerstand unterwegs sind, doch noch eine andere Perspektive aufzeigen kann. Weil erstmal ist Widerstand was mega Kluges. Ich spare meine Kommunikationsreserven und man weiß ja auch nie, deswegen sagtest du ja auch gerade, ne, überhaupt diese Kommunikation erstmal aufzumachen, man weiß ja nie, was eine bestimmte Person schon erlebt hat. Also wenn da, keine Ahnung, vorher schon 5 Change-Initiativen gelaufen sind und ich habe gemerkt, alle Change-Initiativen haben mega Zeit gefressen und waren eigentlich eine doofe Idee, ja, was mache ich denn dann? Dann kommt Kurswechsel rein und dann sage ich erstmal, ich mache hier gar nichts. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, das bringt nichts. Also deswegen meine ich, es ist immer was sehr, sehr Kluges erstmal mit dem Widerstand.
Naja, und wenn ich tatsächlich an Programmen arbeite und der Widerstand vielleicht unausgesprochen bedeutet, oh, wenn wir das so und so machen in der Zusammenarbeit, dann verstoßen wir gegen diese Regel und diese Konvention und diese Richtlinie und so weiter. Und genau über solche Schutzraumexperimente dann transparent zu machen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Zeit lang folgende Regel außer Kraft gesetzt und wir haben die Kunden glücklicher gemacht, der Umsatz ist gestiegen und so weiter, ne, dann ist ja genau dieses ins Schaufenster stellen und sagen, also in dem Kontext, da haben wir dieses Problem nicht mehr, ne, und wir würden da jetzt auch dauerhaft auf diese Regel verzichten, weil sie uns echt im Wege stand, ne, und somit dann ja auch die Kommunikation darüber dazu führt, dass vielleicht der Systemsprenger dann merkt, ah, wow, ne? Also ich hatte immer diese Regel als Hemmnis für mich da im Kopf gesehen, aber wenn die weg ist, dann funktioniert das ja total super. So, ne? Also das ist vielleicht noch so eine Ergänzung. Jetzt schließen wir mal den Kreis und gucken mal mit dieser Sichtweise nochmal auf Benny und die Sozialsysteme, mit denen sie da konfrontiert war. Können wir das darauf auch anwenden? Also ich erinnere mich da im Film ja an diese Momente, wo eine zuständige Betreuerin ja selber in Tränen ausgebrochen ist und Benny dieses, also ich nenne es jetzt mal in meiner Sprache, dieses Kommunikationsangebot angenommen hat und sich dazugesetzt hat und die Betreuerin in den Arm genommen hat und sehr empathisch in dem Moment ja, das war ja ein sehr emotionaler Moment, ne? Also das ist für mich so etwas, wo, ne, deswegen habe ich das Kommunikationsangebot bezeichnet, wo also das System derart, also das Kommunikationssystem derart irritiert worden ist durch dieses Kommunikationsangebot und eben diese Erfahrung, ne, wenn ich mich so und so verhalte, dann gibt's immer Mecker, dann gibt's immer Einsperren, dann gibt's immer Ausschluss oder irgendwie sowas, halt komplett anders auf einmal als Rahmen da war, so dass Benny sich anders verhalten konnte. Also das war jetzt nur so ein Beispiel, was mir da im Gedächtnis geblieben ist und das passt zu meiner Denkweise, was wir auch auf Organisationen anwenden. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Ja, also ich finde das interessant, dass du insbesondere diese Szene ansprichst, weil da hatte ich tatsächlich auch wirklich wirklich Gänsehaut. Insbesondere, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann ist so dieses sehr empathisch reagieren auf Benny im ganzen Film eigentlich nicht sichtbar. Also natürlich geben sich da unterschiedliche Personen im System Mühe, aber dass man ihr so tatsächlich die Hand reicht, das passiert kaum. Ne? Also da ist niemand in dem Film, der sie mal in den Arm nimmt, mal so ganz übertragen gesagt. Und vielleicht schlägt das auch wieder eine ganz gute Brücke in Organisationen bei Personen, die sehr hart in den Widerstand gehen und die sehr schwierigen Ruf haben, dass die häufig sehr schnell auch schon abgetan werden und sagen, ach hier, mit dem, da musst du gar nicht sprechen. Und das ist häufig sehr schade, weil diese Personen von diesen impliziten Erwartungsstrukturen auch gar nicht wegkommen. Also da braucht es, um vielleicht auch nochmal so diesen Begriff des Systemsprengers aufzunehmen, ich sagte das eingangs ja, eigentlich hat eine einzelne Person nicht die Macht, ein ganzes System zu sprengen, weil das würde ja bedeuten, die Person wäre die Problemursache und das ist sie ja nicht, weil das System besteht ja nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Aber die Frage ist halt, warum gewisse Systeme so nachhaltig von einigen Personen irritiert werden und vor allem, was es denn braucht, das hattest du ja eben auch eingangs gesagt, damit man vielleicht was Gutes daraus machen kann. Das heißt, eigentlich, um das nochmal ganz klar herauszustellen, liegt das Problem nicht in Anführungszeichen beim Systemsprenger, sondern in den Systemen an sich, weil sie sich nur nicht vernünftig genug darauf eingestellt haben.
Ja, dann hoffe ich, dass wir den Pädagogen, Psychologen mit dieser Episode nicht zu sehr auf die Füße gestiegen sind. Ne? Aber auch da meldet euch gerne, wenn ihr da völlig andere Sichtweisen habt oder so. Also für uns war jetzt einfach so das Bedürfnis, diese Zusammenhänge mal aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Ne? Wir sind halt keine Pädagogen und wir sind auch beide keine Eltern und so, aber wir sind halt Organisationsentwickler und haben da halt einfach so unsere Beobachtungen, die da durchaus zusammenpassen. Ne? Aber ich glaube, damit können wir es mal bewenden lassen. Also ich glaube, die Empfehlung, sich diesen Film auf jeden Fall anzugucken, egal ob Organisationsentwickler oder natürlich auch Pädagogen und Psychologen, kann man nur empfehlen, wer den nicht kennt. Ja, wirklich ein toller Film, tollen Schauspielern. In diesem Sinne, wenn ihr Anregungen für uns habt, ne, dann reagiert gerne auf die Posts in den sozialen Kanälen oder schreibt uns auch gerne eine Mail an Podcast@kurswechsel.jetzt. Alina, hat wie immer Spaß gemacht. Bis bald.
Ja, danke dir. Bis dann.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.